Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einem News Palava und wir reden über die neue Staffel von Seven vs. Wild, über die neue Serie The Penguin, über Joker 2, wir reden über Wolves und noch vieles, vieles mehr. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Es gibt wieder ein Mini-News-Palava, wo wir ein paar Neuigkeiten präsentieren und darüber schnacken, was wir zuletzt gesehen haben. Und die erste Neuigkeit ist, dass die neue Staffel von Seven vs. Wild startet oder gestartet ist, wie ich gerade erfuhr. Und Niklas, da würde ich erstmal wissen, sei nicht so überrascht. Freust du dich drauf? Interessiert sich? Guckst du es dir an?
Ja, ich bin überrascht, weil ich euch eben gebrieft habe, dass ich bei Seven vs. Wild nicht so tief drin bin. Und tatsächlich, ich habe damals die erste Staffel geguckt und fand die ganz nett und cool und unterhaltsam und bin auch irgendwie dran geblieben. Habe das dann aber irgendwie so aus den Augen verloren und hatte auch nie wieder einen großen Ansporn, eine andere Staffel zu gucken. Mhm. Aber jetzt sehe ich hier glühende Augen tatsächlich bei euch. Und deswegen wäre meine erste Frage, habt ihr alle Staffeln gesehen von Seven vs. Wild bisher? Und fandet alle super, oder?
Start gern.
Also ich habe bisher alle Staffeln gesehen, ich fand aber nicht alle Staffeln super. Also vor allen Dingen hatte ich schon das Gefühl, dass es tendenziell eher absteigend ist. Also von Staffel 2 auch zu Staffel 3 nochmal. Bei der letzten Staffel war ja auch das große Problem, dass es da, ich sag mal, mehrere Konflikte im Team gab, weil da planungstechnisch Dinge nicht so gelaufen sind wie Fritz, der ja nun mal dafür hauptverantwortlich ist, Fritz Meinecke, der wie er sich das gewünscht hätte. Und er hat ja da die Orga zu großen Teilen aus der Hand gegeben und war da auch mit vielen Dingen im Nachhinein unzufrieden, wie die gelaufen sind. Und das hat man, finde ich, auch ein bisschen gemerkt, auch wie die Staffel so produziert worden ist, dass da aber manche Dinge nicht ganz so gut nachgedacht wurde. Und ich fand, die Staffel hat sich dann auch ein bisschen hingezogen. Und deswegen war ich auch skeptisch jetzt mit Staffel 4, weil ich dachte, wenn es jetzt diesen Trend weitergeht, dann, glaube ich, verliere ich auch langsam mein Interesse. Ich finde aber, sie haben sowohl eine gute Vorarbeit geleistet diesmal und ich finde, man merkt jetzt auch eben, dass Fritz Meinecke jetzt eben gesagt hat, okay, ich will wieder im Orga-Team sein. Also er macht diesmal ja nicht selber mit, sondern hat gesagt, okay, er kümmert sich wieder mehr um die Organisation, ist also da federführend und kann halt auch genau das umsetzen, was er halt auch aus seiner eigenen Erfahrung von den Staffeln, wo er selber mitgemacht hat, was er da eben beitragen kann aus der Teilnehmersicht. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Idee war, auch wenn viele ihn jetzt da vermissen als Teilnehmer oder vermissen werden. Aber ich glaube, die Idee war genau die richtige, weil bisher gefällt es mir sehr viel besser als die letzten zwei Staffeln. Ich fand die erste auch super und dann die zweite, dritte so lala. Und bisher finde ich das Konzept sehr gut. Diese kurzen Videos, die es davor gab zur Ankündigung, da gab es immer nur so ganz kurze Videos, wirklich nur so 5 bis 7 Minuten maximal, wo schon mal erklärt wurde, wo geht's hin. Also es hat dieses Mal Neuseeland. Wie ist das Setting? Wer ist mit dabei? Also wirklich so ganz kurze Infoblöcke, die einem aber so ein bisschen Bock gemacht haben. Mir persönlich vor allen Dingen, weil ich das Setting Neuseeland echt gut gewählt finde. Also finde ich cool. Und eben auch die Neuerung mit, dass sie eben diesmal als Gruppe interagieren können. Also du hast ja dieses Szenario-Format diesmal, dass es eben ein Flugzeugabsturz ist. Und diese 6 Teilnehmer können als Gruppe zusammenbleiben, können sich auch trennen. Es können sich auch einzelne Leute absplitten. Die haben da völlige Freiheit. Und das finde ich eine coole neue Idee, die das, glaube ich, echt nochmal verändert einfach, die ganze Dynamik. Und deswegen, ich habe jetzt die erste Folge gesehen und war durchaus unterhalten. Also die erste Folge geht 1:10 und ich habe die angemacht und dachte erst so, oh, das könnte schon sein, dass sich das jetzt ordentlich zieht. Aber irgendwie hat es mich doch unterhalten. Ich werde nicht mit allen Charakteren so warm, die da mit dabei sind. Das ist eine sehr bunte Mischung diesmal. Das hat, finde ich, auch Vor- und Nachteile. Es gibt auch den einen oder anderen Charakter, mit dem ich jetzt so gar nicht vibe, sage ich mal. Aber dieses Grundkonzept, dass da eben auch Charaktere dabei sind, die irgendwie 20 Jahre Survival-Erfahrung haben und dann so, ich sag mal, 20-jährige Streamer, die überhaupt keinen Plan von nix haben, macht das Ganze ja auch irgendwie interessant. Also auch irgendwie realistisch. Wenn ich jetzt denke, so ein Flugzeugabsturz, da hättest du wahrscheinlich wirklich Leute, so ein paar, die ein bisschen Plan haben, was müssen wir jetzt tun oder was können wir machen, und ein paar, die überhaupt keine Ahnung haben. Und wie sich das dann so in der Dynamik entwickelt, also finde ich interessant. Ich mag das Konzept, ich mag bisher die Umsetzung, ich mochte die erste Folge. Also ja, du hast schon recht. Ich bin bisher sehr positiv gestimmt, was das Thema angeht.
Was ist denn da diesmal die Gewinnkondition? Also wie ist das geregelt? Oder gibt es überhaupt Einzelgewinner bei den
Staffeln? Im, Im Prinzip nicht. Also vorher war es ja immer so, es gab einen Gewinner oder bei der letzten Staffel, bei der dritten war es ja so, dass ein Team halt gewinnen konnte. Da waren es ja immer Zweierteams. Und bei dieser Staffel ist es einfach so, die, die übrig bleiben, sind quasi die Überlebenden. Ah, und es ist aber auch wieder so, in Staffel 1 und 2 waren es ja jeweils 7 Tage in Einzelhaft quasi. Da waren sie ja jeweils alleine in der Wildnis. Bei Staffel 2 waren es dann 14 Tage zu zweit und jetzt sind es eben 14 Tage als Gruppe. Also es sind auch wieder 14 Tage. Und es ist aber so, dass trotzdem jeder Einzelne zu jedem Zeitpunkt sagen kann, er ist raus oder möchte abgeholt werden, ne? Oder kann halt einfach nicht mehr. Und am Ende...
Tja, Marcello.
Da ist er wieder weg.
Du bist gerade verschwunden. Du hörst uns vielleicht wieder.
Wir hören dich
aber nicht. Aber wir hören dich nicht.
Aber der Herr hat eh schon sehr viel geredet, deshalb springe ich einfach mal rein.
Ja.
Und durchbreche Marcells Monolog, den wir hier natürlich technisch eingefädelt haben, damit wir auch zu Wort kommen.
Den Monolog von Marcello zu unterbrechen, ist die einzige Möglichkeit, dass wir einfach den Stecker gezogen haben.
Ach ja.
Aber hat das Laune bei dir geweckt so? Also hast du da Bock drauf?
Also ich muss ja jetzt nochmal ganz am Anfang fast anfangen. Also vereinfacht, Staffel 1 fand ich ganz cool. Mhm. 2 und 3 haben mir aber auch Spaß gemacht. Also mir gefällt insgesamt diese ganze Outdoor-Geschichte und wie man sich da reinfuchst. Mhm. Ich finde, jeder hat ja irgendwie gern auch diesen Vibe, wie man so ein bisschen in der Natur zurechtkommt, wie man da so Sachen regelt, wie man sich um so ja simple Dinge wie Nahrung, Unterkunft etc. kümmert. Ja. Finde ich richtig cool. Ich fand jetzt nicht, dass die Serien oder dass die Staffeln nach und nach abgenommen haben. Das Einzige, was mich halt immer so stört, sind eigentlich die ganzen Teilnehmenden. Also das sind ja diese klassischen YouTuber und sonst was.
Diese Leute, die bei YouTube in irgendwelche Mikrofone...
Furchtbar, das will ja keiner sehen.
Persönlich
ja,
kann keiner ertragen.
Niemand würde uns da sehen wollen. Stimmt. Das ist halt... Und wir würden auch nicht lange durchhalten. Aber tendenziell die Leute, die da sind, die finde ich meistens anstrengend, uncool... Und ein paar sind interessant, aber insgesamt hätte ich da, wären das andere Leute, würde ich das ganze Ding sehr viel mehr feiern.
Obwohl ich sagen muss, beruht jetzt alles nur auf der ersten Staffel, glaube ich, dass ich dann oft das Gefühl habe, wenn man die Leute ein bisschen, also manchmal hat man so einen ersten Eindruck von der Person und denkt so, weiß ich nicht, ob wir so aneinander, ob wir so die besten Freunde werden, Kollege. Ja. Und dann lernst du so nach und nach in der Staffel die Person so ein bisschen besser kennen, weil die in dieser außerordentlichen Situation ist. Mhm. Und dann am Ende der Staffel denkst du, ein korrekter Typ, hab ich immer gesagt. und das macht, fand ich, hat damals so ein bisschen den Charme ausgemacht. Ist vielleicht auch immer noch ein gutes Erfolgskonzept von Seven Worlds World.
Was schon ein Unterschied ist, also jetzt nur noch kurze Redebeiträge, ich habe das schon gehört, wie ihr meinen Monolog abgekappt habt. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Nee, was der Unterschied ist, bei Staffel 1 waren es ja wirklich alles Leute, die irgendwie Outdoor-Erfahrung hatten. Also da waren es ja alles Leute, die irgendwie in dem Bereich unterwegs sind. Und aber jetzt
ich erinnere mich, da waren noch Kollegen dabei, die sind nach 3 Stunden ausgeschieden gefühlt.
Ja, aber das war nur, weil der Pech hatte, weil ihm direkt nach 3 Stunden irgendwie ein Ast auf den Kopf gefallen ist und er dann das
Medikit aufmachen musste. Nee, den meine ich nicht. Der hatte ja dann noch seine Redemption-Arc da am Ende, die Folge.
Ja, genau.
Der
mal
gezeigt,
ja.
Das fand ich super cool übrigens. Aber es gab noch so einen anderen Typen, der irgendwie Pilz gegessen hat oder sowas, dann ist ihm schlecht geworden und dann hat er sich so ein grauenhaftes Biwak gebaut und dann ist er irgendwie nach 6 Stunden abgeholt worden.
Lange her.
Das kann sein.
Ja, okay.
Also in meiner Erinnerung war es auf jeden Fall in der ersten Staffel so, vielleicht waren es nicht alle, aber das ist auf jeden Fall der Großteil der Leute, die da mit dabei waren, halt mit Outdoor Survival zu tun haben und jetzt ist es mehr so 50-50, würde ich sagen. Und das ist auch mein Problem, Tobi, was du auch meintest, dass ich da mit manchen einfach gar nicht connecte. Oder manche mich auch ein bisschen nerven halt.
Ja, tatsächlich fand ich bei der letzten, also der dritten Staffel, da ist zum Beispiel so ein Knossi, den feiern richtig viele ab. Mir ist der einfach viel zu anstrengend. Also der ist die ganze Zeit immer nur das Extrovertierte in Person und immer am Rumschreien und alles schnell machen. Ich weiß, dass viele den lieben, aber mit dem bundle ich einfach überhaupt nicht. Aber da war so ein anderes, da waren so 2 Kerle, das waren, glaube ich, auch so einfach so Zocker-Streamer. Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen, die irgendwo in so einer Matschgegend da waren. Und die fand ich am Anfang, dachte ich auch so, ach, so nervige Streamer. Aber die fand ich am Ende dann ziemlich sympathisch. Also da kann ich
nachvollziehen, was du meinst. Ja.
Ich glaube, der eine war Papa Platte wahrscheinlich, ne? Und der andere, weiß ich
das nicht, kann sein.
So ein Blonder.
Ja, die haben irgendwann am Ende, haben sich immer über Eistee gefreut, so viel weiß ich noch. Naja.
Aber das ist ja schon irgendwie so ein Phänomen auch, ne? Als Seven vs. Wild, die Staffel 1, das war ja schon so ein, war das während Covid? Wahrscheinlich, ne? Und da ist es komplett durch die Decke gegangen. Also.
Ist auf jeden Fall schon ein gutes Stück her, dass das war. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt einfach vor 3 Jahren war oder ob es in der Covid-Zeit war. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig durch die Decke gegangen.
Ja.
Also, es ist auch ein cooles Format an sich.
Ja.
Also ich freue mich auch nach dem, was Marcel eben erzählt hat, wenn die erste Folge ein bisschen was kann. Dieses Flugzeugabsturz-Szenario finde ich auch so ein bisschen interessant und spannend. Interessiert ja jeden, wie würde man da, ja, was würde man da machen? Wie würde man versuchen, da irgendwie zu überleben? Wie viele Tage würdest du schaffen, Marcel?
In der Gruppe oder alleine?
Nee, alleine in, was war das am Anfang? In Schweden.
Alleine in Schweden, boah, vielleicht 2 Nächte, wenn es gut läuft. Ja. Mich irgendwie durchhangeln, ohne was zu essen einfach und dann nach 2 Tagen sagen, okay, bevor ich jetzt hier irgendeinen Dreck aus dem Sumpf trinke, gebe ich vielleicht doch lieber auf.
Ja. Also wird es wahrscheinlich bei mir auch laufen. Also ich würde gerne von mir denken, dass es anders laufen würde, aber es ist mir realistisch.
Also. Obwohl ich sag mal, wenn man jetzt ein Jahr sich drauf vorbereiten würde und trainieren würde.
Ja gut, das wäre was anderes. Dann mache ich 3 Tage dir. Führt keinen Weg dort vorbei. Ne?
Ach ja. Gibt es irgendwelche Kandidatinnen oder Kandidaten, die euch einfallen würden, die ihr da gerne sehen würdet? Habe ich euch jetzt selber mit überfallen mit der Frage, aber
da sie steht hier. In der Tat überfallen mit. Boah, weiß ich nicht.
Aus welchem Bereich denn? Also aus Film- und Fernsehbereich?
Film, Serien, irgendwie sowas, ja. Vielleicht so ein, zum Beispiel so ein Joko oder sowas. Nehmen wir mal das
wie,
auch so als
Fernsehbereich. Wie wäre es denn zum Beispiel so passende Rückkehr Stefan Raab in der Wildnis? Seven vs. Raab?
Tatsächlich, das, also auch wenn ich das alles skeptisch sehe, was der Raab so im Moment macht, ein bisschen, das würde ich mir tatsächlich, glaube ich, angucken. Also das würde ich dann schon gerne sehen, tatsächlich.
Vor allem würde mir dieses Format
oder
Seven vs. Raab sehr gefallen, wo Raab dann auch gegen die irgendwie antritt oder die fertig macht. Oder boxt.
Genau.
Ja.
Ach ja. Naja, gut. Hey Marcel, wo kann man das denn sehen? Letzte Frage.
Also aktuell kann man es sehen auf jeden Fall auf Prime. Die haben ja, glaube ich, diesen Freewee als Partner.
Das ist
da gibt's die Folgen. Ja, kommt. Aber da gibt's die Folgen immer jetzt schon. Und in 2 Wochen, wenn ich es richtig verstanden habe, im 2-Wochen-Takt nach der Ausstrahlung auf Freewee kommt es dann auf YouTube.
Ach stimmt, da war ja eine ganze, das war ein Riesending irgendwie, ne? Dass bei Staffel 2 oder 3 das auch so war, dass es zuerst gar nicht auf YouTube drauf war, sondern auf einem anderen Streamer.
Das kann sein, ja.
Stimmt, das war ein großes
Thema. Ja, das ist seit der letzten Staffel. Und letzte Staffel waren es halt 4 Wochen Unterschied. Und da gab es halt viele Beschwerden, weil ich glaube, das Problem war, dass auch die Streamer immer erst dann quasi auf die Sachen reagieren konnten, auf die Videos, wenn das YouTube-Video draußen war. Also mussten die mal 1 Monat warten und dann war halt bei vielen das Thema schon wieder durch, weil die das schon vor 4 Wochen geschaut hatten. Und jetzt haben die irgendwie so einen Kompromiss gemacht, dass die Folgen halt 2 Wochen später rauskommen. Und die Streamer, ist so ein ganz weirdes Konzept, aber um irgendwie alle zufriedenzustellen, die Streamer dürfen, glaube ich, ab einem Abend nach Erstausstrahlung auf Freevee dürfen die auf ihrem Twitch-Kanal quasi darauf reagieren, aber das dann nicht als VOD hochladen. Also nur einmal live darauf reagieren.
Ja.
Genau, also das sind dann die ganzen Sachen, die dann da hinter den Kulissen ablaufen, damit jeder irgendwie auch seine Kohle daraus bekommt, sage ich mal, ne?
Ja, und ich glaube, da ist eine Menge Kohle im Spiel, tatsächlich.
Das glaube ich auch. Also ich meine, der Produktionsaufwand ist schon beeindruckend mittlerweile.
Ja, aber die schalten ja auch immer krass Werbung und die haben ja wirklich die Aufrufe, das ging ja schnell in die Millionen. Also das ist schon...
Das, wie wir eben gesagt haben, das war ja wirklich so ein virales Phänomen in Deutschland.
Ja. Da frage ich mich, ein virales Phänomen, ist das auch The Penguin, was man aktuell bei Wow gucken kann?
Und ich muss ehrlich sagen, es würde mich nicht wundern, wenn das ein virales Phänomen wird. Denn ich habe bei der Serie nicht viel erwartet und habe dann in Vorbereitung auf diese Folge hier pflichtbewusst natürlich die 2 Folgen geguckt, die bisher raus sind. Und ich bin sehr angetan, muss ich ehrlich sagen. Wie ging's dir, Tobi?
Ich bin noch bei 1,5 Folgen. Mehr habe ich leider nicht geschafft bis heute. Aber ich freue mich sehr, die 2. Folge zu Ende zu gucken. Und bin auch relativ hooked. Also ich bin sehr schnell in dieses düstere Universum von The Batman wieder eingezogen worden. Ich fand, haben die auch sehr viel ähnlich und gleich gemacht. Also dass da die gleiche Atmosphäre rüberkommt. Ich mag Colin Farrell als den Penguin. Also natürlich ist da eine Menge Maske in seinem Gesicht geklatscht, aber ich finde den cool. Ich finde den verdammt cool.
Ich finde das faszinierend, dass man das auch bis dato, also man sieht es einfach nicht, dass das Colin Farrell ist. Selbst du kannst wissen, dass es Colin Farrell ist. Du guckst die Serie und du siehst nicht Colin Farrell.
Doch, du siehst ihn immer in so ein paar Mimik-Gesichtsausdrücken, wo du denkst, ah ja,
ja
so kenne ich den Guten.
Ja klar, das stimmt. Ja. Aber ich finde das wirklich faszinierend. Also auch ein Riesenkompliment an den Make-up-Künstler dahinter.
Ja.
Weil das auf die Weise rüberzubringen, das ist eine Kunst für sich und das haben sie super umgesetzt tatsächlich.
Ich bin auch ziemlich fasziniert. Und es ist schön, einfach nochmal diesen tiefen Einblick in diese Verbrecherwelt zu bekommen. Also, ja, dass du es jetzt nicht nur aus der Sicht von The Batman siehst, sondern dass du da siehst, was passiert denn da eigentlich auf Verbrecherseite? Da gibt's ja dann die Falcones und die Maronis oder wie auch immer die heißen. Ja. Und wie geht da so ein Aufstieg zum Bösewicht? Cooles Thema.
Es hat so ein bisschen was Sopranos-mäßiges mit so einem Ticken Wackiness. Also einfach, weil das halt alles so ein bisschen drüber ist. Weißt du, der wackelt auch immer wie so ein Pinguin.
Ja.
Und was ich auch super finde, dass sie halt auch so eine zweite, so einen zweiten Charakter da eingeführt haben, die Sylvia.
Die Falcone, eine Tochter?
Von, ja.
Ja. Die Ted's Mom von How I Met Your Mother.
Ja, genau. The Hangman heißt sie unter anderem auch als Spitznamen. Und die ist, finde ich, jetzt schon sehr interessant, wie die aufgezogen wurde, als quasi so ein kleiner Gangsterboss, der sich da auch durchschlägt und so ein bisschen Schuss weckert. Mhm. Ich muss sagen, ich habe von der Serie überhaupt nichts erwartet, wirklich nicht. Und diese zwei Folgen haben mich zum Beispiel schon 10.000 Mal mehr gehookt als alle Folgen Rings of Power in dieser zweiten Staffel zusammen. Also ich bin wirklich fasziniert und ich freue mich da, glaube ich, weiter zu gucken.
Marcel, holst du es nach und wie fandest du so Batman?
Also erstmal fand ich es schön, dass Niklas da noch kurz den Seitenhieb verteilen musste. Das konntest du nicht auf dir sitzen lassen. Irgendwo musste es eingebaut werden.
Ja, ja.
Ich freue mich jetzt drauf. Also ich hatte es bisher gar nicht tatsächlich so prägnant auf dem Schirm, die Serie. Aber es klingt nach einer Batman-Serie, die mir, also einer Serie im Batman-Universum, die mir sehr gut gefallen könnte. Von daher werde ich mir die Folgen jetzt bestimmt auch mal anschauen. In der nächsten Zeit. Kommt da auch dann eine pro Woche ganz schön
raus? Genau, kommt eine pro Woche raus. Mhm. Und wir sind da auch nicht alleine, Tobi. Denn
womit sind wir nicht alleine?
Dass wir von dem Anfang der Serie doch recht begeistert sind.
Wer denn noch?
Die ganze Welt.
Nein, also ich,
es ist ein bisschen übertrieben. Aber
okay.
Was für eine Serie nicht selbstverständlich ist, ich habe gelesen, dass die Viewership, also die Zuschauerzahlen, von Folge 1 auf Folge 2 um 20% gestiegen sind.
Mm.
Das heißt, zum Zeitpunkt der zweiten Folge haben halt quasi 20% noch mehr eingeschaltet. Und das sagt schon einiges aus, weil das ist nicht selbstverständlich. Oft ist es so, dass bei der ersten Folge die meisten sind und dann droppelt es irgendwie über die Staffel weg. So langsam. Und ja.
Aber wie macht das denn überhaupt Sinn? Sorry für diese mathematische Frage, aber wenn ich mir jetzt nur als Beispiel vorstelle, dass 100 Leute die erste Folge gucken und dann gucken 120 die zweite Folge, haben die dann alle irgendwo anders mitgelunzt?
Nee, ich glaube, es funktioniert so, dass in der ersten Woche gucken 100 Leute The Penguin, in der zweiten Woche gucken 120 Leute The Penguin. Also 20% mehr Zuschauer, einfach nicht pro Folge in dem Sinne, weißt du? Also es ist jetzt nicht so, dass die erste Folge 100 Leute hat und die zweite Folge 120.
Das dachte ich nämlich.
Sondern du hast quasi, also ich glaube, so funktioniert's.
Das
ja, das macht mehr Sinn.
Richtig. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt.
Ja.
Ja. Ja. Nee, also das kam auch überraschend für mich und auch vor allem gut geschrieben. Die Dialoge sind gut. Und es gibt sehr viele Spannungen in den Dialogen und du weißt nicht, wie die Dialoge ausgehen. Und
es passieren auch überraschende Dinge.
Es passiert viel,
muss ich sagen.
Nicht slow gepaced, finde ich.
Ja.
Haben wir es dir schmackhaft gemacht, Marcello?
Ja, ihr könnt auch gerne noch weiterreden, aber ich bin schon am Haken. Also.
Du bist am Haken. Du musst nur ranziehen, dein Junge. Ja, und es passt zu diesem düsteren Wetter, was man hier gerade langsam aufflauen sieht. Also, haut euch auf die Couch, holt euch Popcorn, bestellt euch Pizza und guckt The Penguin.
Ich freue mich einfach, dass ich wieder eine Serie habe, wo ich mich wöchentlich auf die Folge freuen
kann. Eskinder-Pinguin hätte ich sagen müssen.
Eskinder-Pinguin, ja.
Kinder-Pinguin. Okay, Entschuldigung.
Diese P-Geräusche sind besonders gut für die Mikrofone.
Das ist auch ganz toll für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja.
Ja. Okay. Wir schließen dieses Kapitel ab und springen weiter zu Marcel. Wo springen wir hin?
Sorry, ich war noch bei dem P, das Kapitel. wir springen zum Trailer von Ballerina, richtig?
Wollen wir
ja, gerne. Ja, gut.
Wir tänzeln dahin.
Der ist jetzt nämlich draußen seit ein paar Tagen, also quasi, ja, was ist das? John Wick, off. Ja.
Spin-off.
Spin-off, das Wort hat mir gefehlt. Ich wollte gerade Offspring sein, dachte ich, nee, Offspring ist eine Band. Das ist eine Band, ja. Dann bin ich irgendwo falsch unterwegs. Das Spin-off, genau. Und mit Ana de Armas, die man momentan ja doch auch das häufige Armas, entschuldige bitte, Niklas.
Ana de Armas.
Die man ja momentan auch schon mal häufiger auf der Kinoleinwand sehen kann, oder auf der Fernsehleinwand in dem Fall vielleicht eher. Also was den Trailer angeht. Und ich muss sagen, sieht, finde ich, gut aus. Also, ihr könnt da vielleicht mehr zu sagen, weil ich habe tatsächlich am Ende von John Wick ja so ein bisschen, mein Interesse ist runtergegangen, sagen wir es mal so. Ich fand die schon immer gut gemacht und alles, aber es war dann doch irgendwie immer für mich ein bisschen dasselbe. Und es sieht auch da wieder recht ähnlich aus, aber der Trailer sah jetzt durchaus gut gemacht aus und nach interessanten Kampfszenen. Aber vielleicht seid ihr da etwas involvierter als ich.
Also, ja. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand, der Trailer hat mir Bock gemacht. Ich habe Bock auf die Welt auch weiterhin. Und ich finde auch das, was man sieht, sieht sehr nach wieder hochwertiger Stuntarbeit aus, auch von ihr selber. Ich hoffe nur, sie versuchen ein bisschen was anderes reinzubringen. Also, um es nicht wirklich jetzt einfach den weiblichen John Wick durchzuziehen, weil sie hat ja teilweise hier auch den schwarzen Anzug an und auch den Mittelscheitel mit den glatt nach hinten gekämmten Haaren und sowas, dass du teilweise schon sagst, okay, das ist jetzt einfach der weibliche John Wick, der einfach oder die einfach sich dann durch die Mengen schlachtet. Ich fände das ganz cool, wenn sie irgendwie reinbringen, was im Trailer tatsächlich auch schon drin ist, dass sie ja tatsächlich recht zierlich ist, recht klein ist und dann vielleicht ganz andere Kampfmethodiken einsetzen muss, um an ihr Ziel zu kommen oder um, sag ich mal, diese großen Assassinen zu überwältigen. Also vielleicht sehen wir da einen ganz anderen Einschlag von Stuntarbeit. Das fände ich ganz cool. Ich vermute aber, dass das eher ein bisschen more of the same wird. Also vom Look her und so weiter ist das schon sehr close an der John Wick dran.
Vermute ich nämlich ehrlich gesagt auch, und ich bin ähnlich wie du, Marcel, von den letzten John Wick Filmen, ne? Das war noch cool, das zu gucken, aber man war jetzt nicht mehr so richtig Feuer und Flamme. Ana de Armas, Hashtag Feuer und Flamme, natürlich, die ist eine Wucht, und ich fand, als die bei dem letzten James Bond Film auch so eine Agentin gespielt hat, die kann auch so eine Rolle spielen, glaube ich. Ja, das, also das wird funktionieren. Aber wo es natürlich haken könnte, das ist die Storyline. Es geht ja so ein bisschen um den Aufstieg oder wie sie groß geworden ist und zur Auftragskillerin wird. So habe ich das zumindest da rausinterpretiert. Und ich hoffe, dass es nicht alles ist, dass da ein bisschen mehr hintersteckt, ja, oder irgendwas Cooles, Eigenständiges noch dabei ist.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird so ein bisschen Black Widow-mäßig, in gut vielleicht.
Ja,
also irgendwie sowas. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es schon relativ, Fast Food ist vielleicht übertrieben, aber so ein Happen guter Stuntarbeit wird. Man sollte vielleicht nicht zu viel erwarten von dem Film, glaube ich. Nicht zu viel Story, nicht zu viel Tiefe. Mhm. Einfach gute Stuntarbeit mit Ana de Armas.
Ich wollte gerade sagen, wenn man, glaube ich, einfach sich auf einen unterhaltsamen Actionfilm einstellt, dann bekommt man wahrscheinlich was geboten. Mhm.
Im Juni 25 soll der in die Kinos kommen.
So, das aber schon wesentlich früher in die Kinos kommt und worüber wir mal diskutieren müssen. Denn ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen in dieser Runde hier.
Ich habe da eben was an.
Ja. Ist der zweite Teil von Joker, der jetzt gestern angelaufen ist, tatsächlich in den Kinos.
Wie ist denn der gesamte Titel?
Den habe ich hier extra nicht hier geschrieben. Feli Ado.
Feli Ado? Ich weiß es auch nicht.
Ado, glaube ich, ja. Also Französisch auf jeden Fall Ado und nicht Do, glaube ich. Aber wir sind alles keine Sprachexperten im Französischen, von daher.
Ja.
Joker 2.
Joker 2?
Joker 2.
Wie ist da so euer Bocklevel? Wie ist eure Einstellung zu dem Film?
Ja, also mein großes Problem ist, dass ich mich eigentlich sehr auf den Film gefreut habe bisher. Weil ihr wisst alle, ich mag Joaquin Phoenix sehr gerne. Ich fand auch Lady Gaga in den Filmen, die ich bisher so von ihr gesehen habe, immer erstaunlich gut eigentlich, erstaunlich überzeugend. Und fand den Trailer auch richtig nice. Also der Trailer hat mir persönlich richtig Bock gemacht auf den Film. Jetzt habe ich leider, muss ich sagen, heute und gestern schon die ersten so Rezensionen, Reviews auf YouTube ein bisschen gesehen, weil es mir leider dann einfach angezeigt wird. Und die warfen jetzt kein besonders positives Licht. Ich werde mir dann noch ein eigenes Urteil natürlich bilden, weil, wie gesagt, ich finde es immer blöd, sich da ganz demotivieren zu lassen, nur weil andere den Film vielleicht nicht mögen. Von daher werde ich wahrscheinlich trotzdem reingehen, aber jetzt ist meine Erwartungshaltung ein bisschen gesunken. Weil ich hatte sehr viel Bock auf den Film und jetzt, was vielleicht aber gar nicht schlecht ist, jetzt gehe ich vielleicht mit ein bisschen geringerer Erwartungshaltung rein und dann finde ich ihn vielleicht im Nachhinein doch ganz cool. Also, wie gesagt, ich kann gar nicht spoilern, weil ich da auch nichts Gespoilertes gehört habe, aber der Film soll wohl vor allen Dingen in der zweiten Hälfte Entscheidungen getroffen haben, die wohl nicht so gut sind, aber ja, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, werde mich selber davon überzeugen und hoffe einfach, dass die vielleicht Unrecht haben und dass es doch ein sehr cooler Film wird.
Ja, ich habe leider die negative Presse auch zum Teil schon gelesen, aber ich muss immer noch sagen, dass ich den Trailer wirklich bombastisch geil fand. Also von der ganzen Inszenierung, von den Bildern, die man gesehen hat und diese geile Musik dazu. Und es hat mir auf jeden Fall Bock wieder gemacht, in diese schöne Joaquin Phoenix Joker-Welt einzutauchen. Bei mir ist auch der letzte Film ist 5 Jahre her. Das kommt mir irgendwie vor, der vor 2 Jahren rausgekommen, aber 5 Jahre ist ja schon alt. Deshalb, ja, ich, genau, meine Erwartungshaltung ist leicht gesunken, aber vielleicht ist das nämlich genau das Gute, was man braucht. Ich werde mir auf jeden Fall angucken und freue mich auch irgendwie drauf.
Ja, ich brauchte den Film von Anfang an nicht. Also schon als Joker 2 angekündigt wurde, war ich schon so, warum? Für mich ist der Joker 1, also der Joaquin Phoenix Joker, so für sich abgeschlossen, einfach eine gute Sache. Ich brauchte da keinen zweiten Teil. Und dann habe ich auch noch gehört, dass es ein Musical ist, womit ich immer so ein bisschen nicht Probleme habe, aber es ist halt nicht ganz mein Ding. Dann Lady Gaga als zweiten Protagonisten. Und ich finde, Lady Gaga als Schauspielerin hat sie mich bisher noch nicht vom Hocker gehauen, auch wenn sie die ein oder andere doch recht ausgezeichnete Rolle gespielt hat. Aber ich fand sie persönlich nie besonders überzeugend. Deswegen war ich hatte kein Gefühl für den Film. Und irgendwie brauche ich den Film nicht. Und ich glaube nicht, dass er mir irgendwas kaputt machen würde oder sowas, aber ich habe mich auch nicht auf ihn gefreut. Also ich habe für Joker 2 wenig Emotionen über. Und ich habe es auch peripher mitbekommen, dass er jetzt schon seine ersten Watschen abbekommen hat. Und was bei mir jetzt zu einer gewissen Gleichgültigkeit führt, was für einen Film nie gut ist. Ja.
Ich verstehe das inhaltlich, aber es wundert mich, dass dich der Trailer dann nicht mehr abgeholt hat. Weil auch wenn man sagt, na gut, habe jetzt so den Film nicht unbedingt gebraucht oder ne, sehe auch ein paar kritische Punkte. Aber wie Tobi schon meinte, ich finde, der Trailer sieht doch echt überragend nice aus. Oder findest du nicht?
Ja, ich finde, der sieht gut aus, aber für mich ist das so ein bisschen Remix halt von dem ersten Joker. Also was ich an dem Trailer mag, mag ich aus dem ersten Joker-Film. Und ich brauche davon nicht mehr. Tatsächlich. Also in meinem Gefühl ist es so, es wäre mir lieber, wenn dieser eine Joker-Film geschlossen für sich einfach da steht. Ich war auch immer kein Fan davon, dass der irgendwie in dieses Universum eingebunden werden sollte oder sowas. Fand ich alles doof. Lass den Film einfach für sich abgeschlossen alleine da vor sich hin existieren. Deswegen, weiß ich nicht.
Also ich verstehe allgemein diese grundlegende Abneigung gegen Sequels, die ich eigentlich auch teile. Also kann ich es gut nachvollziehen, aber ich muss sagen, es ist Joaquin Phoenix. Und der ist halt Joker, der hat das so bombastisch geil gemacht. Den kann ich mir noch ein paar Minuten mehr auf der Leinwand angucken.
Ja, es ist ja alles gute Argumente.
Es ist, genau, niedrige Erwartungshaltung reingehen. Ich glaube, damit macht man nichts falsch.
Ja, ich fürchte auch, dass du, Niklas, am Ende recht behalten wirst und man am Ende wahrscheinlich sagt, na, hätten sie doch den einen Film so gelassen, wie er war. Aber jetzt gibst du mal den zweiten. Ja. Der Realität muss man sich erstellen. Ja. Und dann kann man das ja auch ein bisschen versuchen zu genießen.
Ich will das ja euch nicht kaputt machen. Also, das, und vielleicht komme ich auch mit ins Kino, aber ich selber bräuchte ihn noch nicht.
Ach ja.
Was mich aber eher umgehauen hat.
Ist das Wild?
Ist der wilde Roboter. Habt ihr den Trailer gesehen? Den Tobi hat das in unser Sheet reingeschrieben. Und ich habe den Trailer zum ersten Mal gesehen. Und ich bin froh, dass du den reingeschrieben hast.
Ja, ne?
Weil der Trailer hat mich richtig abgeholt. Da habe ich Bock drauf. The Wild Robot. Ja,
Ich muss sagen, ich bereue es ein kleines bisschen, wobei, was heißt ich bereue es, es war einfach ein bisschen unglücklich, weil ich hatte nämlich theoretisch die Option, hier in München da in die Vorpremiere zu gehen, aber es ging dann zeitlich leider nicht, aber ich hätte es mir gerne angeschaut, weil ich fand den Trailer nämlich auch irgendwie richtig, weiß ich nicht, hatte einfach ein wohliges Gefühl nach dem Trailer, dachte mir so, doch, gefällt mir, könnte, glaube ich, ein schöner Film sein, aber wie gesagt, leider hat es dann terminlich nicht gepasst, sonst hätte ich da schon mehr berichten können. Aber kann mir vorstellen und hoffe, dass es ein richtig, also ich stelle mir darunter halt so einen richtig schönen Familien-Kinderfilm vor, vielleicht aber auch mit ein paar Elementen für Erwachsene.
Genau, mit so einer gewissen Tiefe, glaube ich auch.
Ja, genau.
Also, ist so ein bisschen von DreamWorks, so, ne? Also die auch How to Train Your Dragon gemacht haben. Und auch der Regisseur ist der How to Train Your Dragon gemacht hat. Also, die Weichen stehen gut für den Film, finde ich.
Und er hat einen fucking geilen Animationsstil. Ich fand das war richtig, richtig.
So ein bisschen,
also wieder
Pinselstrich-mäßig auch noch so ein bisschen, ne?
Das sind ganz viele Aquarellbilder. Nein.
Ich fand es nicht ganz so weit weg. Es war so ein bisschen Arcane-Stil.
Ja, aber schon noch anders. Aber
so ein bisschen die Richtung. Also, dass es halt noch so ein bisschen gemalt aussieht, aber auch animiert. Habe ich Bock drauf. The White Robot.
Und der ist jetzt schon raus, wenn diese Folge rauskommt. Ist das richtig?
Ja, genau. Ja. Sollte gestern rausgekommen sein. Und wenn ihr mich vor die Wahl stellen würdet, wenn ich jetzt im Bambi stehe und links läuft The White Robot und rechts läuft Joker 2.
Würdest du hinter die Kasse und arbeiten?
Würde ich arbeiten gehen. Ich habe nämlich keine Wahl.
Du würdest The White Robot
nehmen. Nee, ich würde The White Robot nehmen, glaube ich.
Ja.
Na, das finde ich persönlich eine wilde Wahl, aber gut.
Jokes on you.
ich würde mir, glaube ich, gerne wirklich beide angucken.
Jokes on you. Schön. Ja. Ah ja. Übrigens, ich glaube, Arcane, zweite Staffel, kommt auch bald, ne? Wo du es gerade so angerissen hast. Da ist auch schon ein Trailer draußen.
Und der ist Hammer.
November.
Und den habe ich auch ganz
schön. Finde ich auch.
Da freue ich mich richtig
drauf. Ich fand auch die erste Staffel richtig nice, deswegen, ich freue mich da auch sehr auf die zweite. Abgesehen davon, dass gerade die League of Legends Worlds laufen, parallel. Ist das ein gutes Timing?
Hast du das Linkin Park Musikvideo dazu gesehen? Heavy is the Crown?
Ja, natürlich.
Ich habe mit League of Legends überhaupt nichts zu tun. Ne? Ich kenne die Charaktere nicht und so weiter. Ich kenne noch nicht mal die Spieler oder
ich
so.
Ich schon.
Ja, und ich habe das Video gesehen und dachte so, haha, das ist schon episch. Habe ich schon irgendwie Bock drauf. Obwohl ich die Spieler nicht mal kenne.
Aber mit Linkin Park untermauert oder was war das Ding?
Das ist ein Musikvideo von Linkin Park. Das scheint quasi der Titeltrack zu sein von dieser Season.
Von der Weltmeisterschaft. Also die Weltmeisterschaft selber, die hat immer einen Titelsong. Und das sind meistens tatsächlich recht bekannte Interpreten, die dafür die Lieder machen. Also ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren es mal Imagine Dragons und so. Und jetzt dieses Jahr halt Linkin Park, was ich auch nice finde, weil eben mit der ganzen Reunion oder was ist Reunion, aber mit dem mit der Rückkehr Linkin Parks und ich finde das Lied ziemlich nice und ich kenne halt auch die Charaktere, die da eben dann entsprechend dargestellt werden.
Im
und von daher bitte?
Genau. Im Arcane-Stil ist halt die Sache.
Im Arcane-Stil, genau. Aber es ist ein sehr nices Video und ein Arcane wird bestimmt auch, also ich hoffe, dass die zweite Staffel auch richtig nice wird.
Ja.
Gut, stimmt. Nice.
Sollen wir kurz über was reden, was wir wirklich gesehen haben? Und ich denke da so an Wölfe.
Ich sehe Wölfe.
Ja, also zumindest zwei von drei haben es gesehen.
Ach so, ja. Aber
ich habe bisher nur den Trailer gesehen.
Aber die Person wird es natürlich nachholen.
Immer.
Wolves. Brad Pitt und George Clooney nach etlichen Jahren nach Ocean's 11 wieder als Duo zusammen.
Ja, als Clean-Up-Guy, den man anruft, wenn alles schiefgegangen ist. Wenn die Leiche im Wohnzimmer verschimmelt, dann rufst du entweder George Clooney oder Brad Pitt an. Und die beseitigen dann alle deine Probleme. Prämisse von dem Film ist, aus Versehen werden beide angerufen. Und die arbeiten eigentlich nicht zusammen. Und jetzt werden sie aber unter ominösen Umständen dazu gezwungen, bei dieser besonderen Leiche quasi zusammenzuarbeiten, die einsamen Wölfe, und irgendwie das Problem zu lösen. Prinzipiell alle Zutaten für einen großartigen Film.
Aber dann den Topf statt die Pfanne genommen?
Ja, also genau. Also irgendwie war das Rezept da nicht so zu Ende gegoren. Oh Gott. Nein, ich muss sagen, der Film war ganz nett. Die Charme zwischen den beiden passt schon. Also der kann man sich irgendwie angucken. Das ist einfach sympathisch, wenn die beiden da ihr Ding durchziehen. Der Film fand ich jetzt alles in allem aber eher so, naja, ganz nett.
Ja, es ist storymäßig doch einiges dann ein bisschen konstruiert und schön zurechtgebogen. Das heißt, man darf den Film eh nicht zu ernst nehmen, aber das macht man, glaube ich, auch einfach nicht. Oder zu sehr in die Story eintauchen. Ich muss aber einfach sagen, George Clooney und Brad Pitt, also diese Kombo aus diesen zwei absoluten Ego-Monstern, die da spielen und die beide immer von sich geglaubt haben, die besten Cleaner zu sein und sich dann gegenseitig so die Tricks nicht ja abgucken wollen und aber beide auch so ein bisschen zeigen wollen, dass sie die cooleren sind. Das hat wirklich, sehr, sehr gut funktioniert.
Das hat wirklich gut funktioniert.
Und da hat der Film mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich muss hin und wieder auch wirklich lachen, weil ich es doch schon sehr amüsant fand. Aber das
die
Ganze
kleinen drumherum. Seiten, die kleinen Seitenhiebe.
Die ne? kleinen Seitenhiebe.
Immer so, dass sowas so ganz nebenbei passiert. So, wie, du kennst ja, die auch und so weiter oder sowas. Du machst das so.
Aber du fandst meinen Wagentrick schon cool, ne?
Ja, ich fand den cool.
Also das ist schon, das macht Spaß mit den beiden. Und dann ist aber, finde ich, auch schade, dass da hätte man mehr rauszaubern können.
Ja, wo Ocean's 11 halt noch ein super Skript hat und ein super Plot, ist das hier halt, sag ich mal, konstruiert, funktioniert irgendwo, aber ist schon ein bisschen mager, finde ich.
Zum Teil auch ein bisschen hanebüchen, wo das Ganze hingeht.
Ja, die Payoffs funktionieren nicht so richtig. Also man kann den super gucken, man hat einen guten Abend, du tust niemandem weh mit dem Film, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich zugeben.
Und einmal gucken reicht, glaube ich. Aber das eine Mal würde ich mitnehmen.
Ja.
Dafür hat es mich, also ich hatte einen guten Abend.
Aber ganz ehrlich, das war auch ungefähr das, was ich nach dem Trailer erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Also es überrascht mich jetzt nicht maßlos, dass ihr sagt, ja, ist jetzt vielleicht nicht der Oscar, der nächste Oscar-Kandidat, aber halt ein unterhaltsamer Film. Wobei natürlich, muss ich auch sagen, Ocean's 11 damals, also es war jahrelang mein Lieblingsfilm. Mhm. Also der hatte natürlich nochmal einen ganz anderen Impact. Aber ich finde es trotzdem cool, dass man sie jetzt nochmal zur Zeit auf der Leinwand sieht. Und wenn die da ein paar schöne Gags haben und sich da ein paar Blicke zu werfen und das passt von der Chemie, dann habe ich da trotzdem Lust drauf, mir das anzuschauen.
Ist natürlich ein bisschen eine verpasste Chance. Da kriegst du die beiden nochmal zusammen für einen Film. Da willst du ja eigentlich nochmal, sag ich mal, aus allen Kanonen schießen. Haben sie hier nicht so ganz gemacht, aber es reicht immer noch für einen durchaus sehenswerten Film.
Ja.
Gibt es derzeit auf Apple Plus und in ausgewählten Kinos, glaube ich.
Und auch auf Apple Plus gibt es, ich muss die Überleitung mitnehmen, Carl Jostens Bad Monkey. Also ich nenne die Serie einfach Bad Monkey. Und meine Frage Nummer 1 ist, hat die einer von euch gesehen? Oder reingeguckt?
Ich habe zuletzt auch auf Apple TV Plus Slow Horses, habe ich mir angeschaut.
Du bist erst nach mir dran, mein Lieber.
Ja, alles gut.
Ah, sorry, hätte ich gewusst, dass du auch Apple hättest, dann hätte ich auch zu dir übergeleitet.
Kurzer Einwurf, dieses Segment wird nicht finanziert von Apple Plus, keine Sorge.
Leider, noch nicht, aber Apple, meldet euch gerne.
Ja. Schnell.
Schnell, weil die Sponsorenplätze bei Filmpalava, die sind ratzfatz, die weg. Genau. Also es sind kosten sehr limitierte Euro. Plätze.
Ja, so Black Friday Sponsoren.
Gut, ja, genau. Also, Bad Monkey. Ich ratter das schnell runter, Marcel, dann darfst du übernehmen. Eine Comedy-Detective-Serie mit Vince Vaughn, in der Tat, von dem ich nie ein großer Fan war, aber den ich in der einen Staffel True Detective gut fand, überraschend gut, und den ich hier auch sehr gut finde. Also der hat mich in der Serie sehr überzeugt, so als charmanter, liebevoller, ein bisschen verballerter Detective, beziehungsweise jemand, der beurlaubt wird und aktuell nur Lebensmittelläden kontrolliert, dass da alles rechtens zugeht und keine Ratten rumlaufen. Und dann ist das Ganze gepaart mit im Florida-Bahama-Stil und er löst einen Fall, vereinfacht gesagt. Klingt relativ simpel, aber tatsächlich funktioniert es irgendwie. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich alle 8 Folgen durchgeguckt, auch in relativ kurzer Zeit. Es war auch Wochenende. Und irgendwie kann ich es empfehlen. Also es hat mir gute Laune gemacht, muss man ja auch nicht nochmal sehen, aber ich fand auch die ganze Storyline und wie das erzählstrukturmäßig mit ein paar Rückblenden und allem auf die vierte Wand durchbrochen, wie das funktioniert. Der Vince Vaughn hat meiner Meinung nach sympathisch abgeliefert.
Also 2 Sachen. Zum einen Vince Vaughn magst du normalerweise nicht. Der war die Hauptrolle in Dodgeball. Das war ja wohl der größte Film der letzten 10 Jahre. Oh, der letzten 20 Jahre. Ist noch schon älter. Also, wie kann man den denn nicht mögen? Nein, aber verstehe ich. Ja. Anderer Punkt, fällt mir gerade nur so ganz nebenbei auf. Sind irgendwie 8 Episoden das neue Nonplusultra für Serien?
Scheint so.
Warum haben denn alle Serien nur noch 8 Episoden? Rings of Power, The Penguin hat 8. Die, oder? Nicht? Erzähle ich Lügen?
Nee, kann sein.
Deine Geschichte, da hat 8 mit Vince Vaughn. Und ich hatte gerade noch irgendwas, was
8 House of the Dragon hat doch auch 8, oder nicht?
House of the Dragon, genau, hatte auch 8. Das scheint ja die neue Glückszahl zu sein.
Aber 8 Folgen, die dann eher alle so Richtung die Stunde tendieren und nicht mehr diese übliche Dreiviertelstunde oder 40 Minuten, die man gefühlt mal mehr hatte.
Das stimmt. Naja,
gut, aber das wenn stimmt. du das früher mit Sopranos vergleichst oder Game of Thrones, aber Game of Thrones
hatte 10. War auch, ja, die hatten 10 und die waren auch meistens 45 Minuten.
Ja.
Also ich glaube, habe das Gefühl, vielleicht geht's eher Richtung weniger Folgen, die länger sind mittlerweile.
Ja. Obwohl bei House of the Dragon wurden ja 2 gestrichen zum Beispiel auch. Also sollten ja eigentlich auch 10 sein. 8 scheint die neue goldene Regel zu sein bei Serien aus irgendeinem Grund. Irgendein Producer hat sich gedacht, das ist eine gute Zahl.
Ja, was mich da letztens total aus dem Konzept gebracht hat, ist, dass bei der Serie Hijack mit Idris Elba nur 7 Folgen sind. Und das fand ich ganz seltsam. Weil da dachte ich nämlich nach Folge 6, jetzt kommen noch 2. Und dann dachte ich so, während Folge 7, was passiert denn da jetzt noch? Das wirkt schon sehr, als wäre es eine Auflösung des Ganzen. Ja. Und war es dann auch. Aber da war ich sehr überrascht, weil ich halt dachte, okay, ja, jetzt nähern wir uns dem Ende. Und dann dachte ich, okay, jetzt noch 2 Folgen, wo das Ganze sich dann so ja, halt löst. Und dann war es aber einfach nach Folge 7 vorbei. Das hat mich irritiert.
Ja, das ist auch eine seltsame Zahl. Außer bei Seven Moves Wild, da würde ich es wieder akzeptieren.
Ja, aber da sind es nicht 7, da sind es irgendwie 40?
80.
Folgen?
Ah, nee. 80. Nein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall viele.
Ich weiß es auch nicht mehr. 15, 16, ja. Irgendwie so.
Na ja, gut.
Vor einigen.
So, Marcel, jetzt habe ich
jetzt kannst du mit deinen, wie viele Folgen hat Slow Horses?
Genau.
Ja, Slow Horses hat schon ein paar Staffeln tatsächlich. Also ich glaube 3 oder so. Und pro Staffel, jetzt muss ich tatsächlich überlegen.
8.
Ich kann noch kurz. Also es ist auch um den Dreh 8 auf jeden Fall. Aber jetzt muss ich kurz, ich schau kurz nach. Hier, warte mal, Folgenübersicht.
Ich stelle dir schon eine Frage. Was ist Slow Horses? Nein, mir sagt das gar nichts.
Es sind tatsächlich nur 6 Folgen pro Staffel, also noch weniger. Und es ist eine Serie über den MI5 mit Gary Oldman. Tatsächlich ist Gary Oldman, finde ich, auch ein bisschen das Highlight von der Serie. Weil der spielt so einen, ich sag mal, alten, eher verbitterten, kein Bock Detektiv, der nämlich aber der Leader ist von den Slow Horses. Das heißt, es gibt verschiedene Agenten, die aufgrund irgendwelcher Pannen während ihrer Ausbildung oder während ihrer Dienstzeit quasi aussortiert werden, aber halt nicht so ganz aus dem Dienst quittiert werden können. Das heißt, die haben so ein separates Büro, so eine alte Kaschemme irgendwo mit null Ausrüstung und überhaupt nicht up to date. Und da ist halt so ein Team und die heißen halt intern beim MI6, MI5, sind das halt die Slow Horses. Und Gary Oldman ist halt deren Leader sozusagen und der spielt das herrlich. Und ja, natürlich ist es dann schon so, dass irgendwelche Dinge passieren, ja, wo sie dann doch irgendwie mit eingebunden sind oder mit sich mit einmischen und dann doch irgendwie Impact haben. Aber diese ganze Dynamik zwischen ihrer Abteilung und dieser eigentlichen MI5-Abteilung, glaube ich, ist es, oder MI6, ist halt, also dieser Kontrast ist sehr schön zwischen diesen beiden Abteilungen. Und dann aber auch die Dynamik innerhalb von diesem Team ist echt gut gemacht. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus teilweise Comedy, aber durchaus auch, also die Serie hat auch schon den einen oder anderen Punch hier und da, den man jetzt nicht unbedingt direkt so kommen sehen würde. Die Story ist manchmal ein bisschen komplexer. Also man kann nicht da 2 Folgen schauen und dann eine Woche lang was anderes schauen und dann wieder einsteigen, finde ich zumindest. Also man sollte das schon halbwegs am Stück gucken. Aber es geht mit 6 Folgen ja auch mal eher, als wenn es jetzt 10 wären. Oder ich habe jetzt bisher die ersten 2 Staffeln gesehen. Und die ersten 2 Staffeln fand ich auf jeden Fall unterhaltsam.
Und es gibt wie viele? Sorry.
Ich glaube, aktuell läuft die 4. an. Oder läuft schon.
Okay. Hm. Ja, das klingt, ich finde die Prämisse klingt sehr sympathisch.
Finde ich auch.
Und Gary Oldman? Spricht mich durchaus an. Also da werde ich vielleicht mal einen Blick riskieren.
Du hast ja jetzt meine Apple-Daten.
Genau.
Ach ja. So. Habt ihr noch was? Ich habe nur noch einen kleinen Film.
Ich habe zum ersten Mal Rambo geguckt. Leute, den ersten Rambo.
Oh, den ersten Rambo.
Ja, und ich muss sagen, also ein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich habe ein gewisses Bild von Rambo im Kopf. Ne? Oberkörperfrei, rotes Stirnband, Maschinengewehr in der Hand, kämpft sich durch den Dschungel so.
Ja.
Und da meinte er, ja, guck dir mal den ersten Rambo-Film an, denn du hast ein falsches Bild zumindest von dem Ursprung von dieser Reihe im Kopf. Und dann habe ich den ersten Rambo-Film geguckt und war erstmal komplett überrascht. Also der Film tatsächlich dreht sich viel mehr darum, was das für ein Trauma ist, aus Vietnam zurückzukommen in die Gesellschaft, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, das ist ein straighter Actionfilm, aber nein. Das ist, also klar, der hat diese Rambo-Action-Passagen, ja, und es gibt auch den einen oder anderen Raketenwerfer, der schon ordentlich over the top ist. Aber der Film hat mich richtig, also richtig überrascht. Und da muss ich sagen, da hatte ich Rambo, das Rambo-Franchise falsch abgestempelt im Kopf. Zumindest was den ersten Teil angeht. Mhm. Was ich bisher von den nachfolgenden Teilen gehört habe, klingt danach, als wäre da so das Bild entstanden, was ich im Kopf habe. Aber falls ihr den ersten Rambo noch nicht gesehen habt, was ja vielleicht den einen oder anderen unserer Generation so geht, kann ich das durchaus mal empfehlen. Das ist ein durchaus guter Film.
Ja, fand ich auch, ja.
Ja.
Aber also bei den nächsten weiß ich nur, ich habe einen von den neuesten irgendwann mal gesehen und das war wirklich sehr stumpf.
Ja.
Also das ist, glaube ich, wirklich nicht mehr das, was der erste Teil war. Aber der erste, der hatte auch ein paar coole Szenen, obwohl man schon noch dem auch jetzt das Alter anmerkt.
Ja, aber dennoch, ich muss auch sagen, Sylvester Stallone, der ist nicht ohne Grund so groß geworden. Ich finde durchaus, er hat das gut gemacht. Und mehrere Szenen, die ein bisschen komisch sind in dem Film, aber trotzdem stark, sehr stark und stärker als erwartet, weil ich dieses ein bisschen verzerrte Bild im Kopf hatte. Und deswegen lohnt es sich immer noch, so Klassiker dann wirklich auch mal zu gucken und sich ein eigenes Bild zu machen. Und nicht einfach nur so auf die popkulturellen Referenzen sich zu verlassen, sage ich mal so.
Das ist wahr. Ich hätte noch eine kleine Serienempfehlung, wäre vielleicht fast zu viel gesagt, aber was man sich gut anschauen kann. Und zwar, ich habe offenbar in letzter Zeit viel auf Apple TV Plus geschaut. Wie gesagt, das ist keine Schleichwerbung. Aber da gibt es auch noch eine Serie, die heißt Bad Sisters. Und das ist auch mehr so Comedy. Und aber tatsächlich auch ganz cool gemacht und ganz unterhaltsam. Kann man sich auch ganz gut anschauen. Also ganz grob geht's darum, es sind insgesamt, ich glaube, 5 Schwestern. Und eine von den Schwestern hat halt einen ganz furchtbaren Ehemann. Also ganz widerlicher Typ. Und die Serie startet damit, dass wir bei dessen Beerdigung quasi beiwohnen. Und dann ist die Frage, was ist denn da wohl so passiert? Weil der auch mit den ganzen Schwestern die ein oder anderen Konflikte hatte und man sieht dann immer so Rückblicke und aber auch das Aktuelle, weil dann nämlich die Versicherungspolice quasi die Lebensversicherung auszahlen soll und die daran aber bankrott gehen würden, weil das auch so ein kleines Ortsunternehmen ist und das heißt, die versuchen dann als Ermittler herauszufinden, ob da nicht doch irgendwie ein Haken dran ist. Also ist schon ganz witzig gemacht und kann man sich auch mal ganz gut anschauen.
Bad Sisters.
Bad Sisters, ja, ich weiß, der Name ist nicht so überzeugend.
Der Titel ist nicht gut, ja.
Nee, finde ich auch nicht
gut. Aber, ja, aber ich glaube tatsächlich ist zumindest bei IMDb, ich glaube 7,7 oder sowas, also jetzt solide, wie gesagt. Ne, jetzt nicht, dass ich sage, absolut herausragend, must see, aber durchaus solide. Und ich wollte mich noch kurz über eine Sache aufregen, hat jetzt gar nichts großartig mit News zu tun, aber Amazon hat ja diese ganzen extra Streaming, also diese ganzen Plattformen, ja, ne, mit Paradome und was weiß ich nicht alles.
Channels heißen.
Und wir Channels, genau, danke. Ja. Und wir haben uns da letztens ein Channel wieder dieses Probeabo gemacht. Mhm. Gut, jetzt hatten wir zum Glück dieses Probeabo für diesen einen Channel noch zur Verfügung, weil wir haben das extra für einen Film gemacht, der heißt Red Lights mit Cillian Murphy, ich weiß es nie.
Cillian Murphy.
Ja. Und dann gab es den Film erstmal nur auf Deutsch. Okay, das passiert manchmal bei Amazon. Aber der Film war komplett den gesamten Film über asynchron.
Oh, ja.
Und das fand ich persönlich, ja, genau.
Asozial,
genau diesen Schmerz.
Asynchron, ja.
Ja, oder?
Das ist.
Und da dachte ich echt, Schmerz. Okay, jetzt hatten wir dieses Probeabo, okay. Das heißt, ich habe im Endeffekt kein Geld dafür ausgegeben. Aber wenn ich das schon für was anderes benutzt hätte, hätte ich halt die 5 Euro in die Hand nehmen müssen, für den Monat, um den Film zu schauen. Mhm. Und dann kriege ich einen Film, den ich nur auf Deutsch kriege, was ich vorher nicht gesehen habe. Und der dann auch noch den kompletten Film über eine halbe Sekunde versetzt ist. Und wir haben alles ausprobiert. Ich habe die PlayStation-Nummer neu gestartet und Stream hin und her. Es lag nicht an uns, sondern es lag am Film. Und ich finde, das geht gar nicht. Da wollte ich mich noch kurz drüber aufregen.
Zu Recht.
Ich hatte letztens einen Film, den, ich weiß nicht mehr, was es war, aber der war nicht in Originalsprache erhältlich. Oder der lief nicht in der Originalsprache, das heißt, der lief im Originalton, aber es war nicht Deutsch und nicht Englisch, also ich konnte es nicht verstehen. Und deshalb war das auch automatisch, dass die Untertitel dabei waren. War das Shogun oder irgendwie sowas? Irgend so ein Disney?
Shogun ist eine Serie auf Disney Plus.
Ja, kann sein, dass ich das angefangen hatte. Und da war dann aber, und ich glaube, die ist dann im Original japanischen, asiatischen, wie auch immer. Und die Untertitel waren aber versetzt.
Oh.
Und das hat mich, und das erstmal auch rauszubekommen, und das hat mich so dermaßen wütend gemacht. Aber ich glaube, asynchron ist nochmal schlimmer, aber die Untertitel, ich glaube, man hat immer viel, viel später wirklich gelesen, was die da sagen, und boah.
Ich muss sagen, dieses Asynchrone wirft mich halt gedanklich nostalgisch zurück in die natürlich komplett legalen Kinox-TO-Zeiten, wo man teilweise da immer sowas dabei hatte und wo man immer so seinen Schmerz ertragen musste, wenn man dann so einen Film geguckt hat. Und Asynchron konnte ich noch nie ertragen. Das ist, das macht mich so fertig. Also.
Diese, auch nur eine Viertelsekunde,
Ich sollte hier den Ton asynchron machen.
Um nochmal hervorzuheben, wie furchtbar es ist. Wir haben auch, also ich glaube, wenn es nach Ellie gegangen wäre, hätten wir den Film noch 10 Minuten abgebrochen. Ich habe dann aber gesagt, komm, ich wollte den Film ja auch sehen. Also wir hatten den ja rausgesucht und ich dachte so, ja. Aber es war schon echt, also ein großes Downgrade von dem Film auf jeden Fall. Und dann wollten wir auch letztens, weil, glaube ich, auch auf Amazon, wenn ich mich nicht irre, Anatomie eines Falls nämlich theoretisch angeschaut werden kann. Aber auch der halt wieder nur auf Deutsch. Und ich habe so oft gelesen, dass in dem Film, es geht ganz viel ja auch um das Thema Kommunikation. Und auch Sandra Hüller selber spricht ja irgendwie teilweise Englisch und Französisch. Und also, dass Sprache halt durchaus auch eine Relevanz hat in dem Film. Weil es zwischen dem Ehepaar eben auch Kommunikationsprobleme gibt, die zum Teil auch über die Sprachbarriere kommen. Und deswegen wollte ich es halt einfach auf Originalsprache sehen. Aber es geht nicht. Es gibt aber nur die deutsche Synchronspur.
Hast du gecheckt?
Auf Amazon, ja.
Nee, ob der weil ich habe das irgendwie im Kopf. Oh nee, das okay, Originalsprache Englisch, Französisch, okay, du hast recht. Weil ich dachte irgendwie, in der deutschen Fassung redet die trotzdem an den wichtigen Passagen Französisch und Englisch. Aber gut.
Ja, ich glaube, sie hat sich selber synchronisiert in der deutschen Fassung. Glaube ich schon. Aber das ist ja trotzdem nicht dasselbe. Also. Ja, und das finde ich einfach schade. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Amazon da irgendwie dann Geld spart, wenn die nur eine Tonspur mit dazu kaufen und sagen, ja, wir nehmen
die deutsche Tonspur. Ich habe mich ja letztens hier beschwert, ne, über genau die Sache.
Also das ist auch zu Recht. Also, auch zu Recht.
Ja, aber bei dem Film Anatomie eines Falls muss ich immer noch sagen, ich habe Bock, den zu gucken, aber ich kann nicht anfangen. Ich schaff's nicht, mich. Also,
so ein Film ist das, wo du dich aufraffen kannst.
Ja, weil ich immer so denke, ach, der ist wahrscheinlich vielleicht dann so slow-pace-mäßig und dann passiert da so wenig und dann langweile ich mich und dann ist das 3 Stunden. Und ich raff mich einfach nicht dafür auf.
Und man weiß einfach, dass es sich lohnt.
Ja, aber ihr habt den auch noch nicht geguckt, ne?
Ich habe Anatomie eines Falls
nie gesehen, ne?
Nee. Ja, du hättest,
ja. Wir hätten, aber.
Schreibt uns in die Kommentare, wenn wir uns den unbedingt angucken müssen. Dann fühle ich mich etwas mehr aufgerafft, weil ich würde ihn wirklich gern sehen.
Ist auch so bescheuert, weil ich habe am Samstag noch Apocalypse Now geguckt, die Redux-Version, die halt einfach 180 Minuten lang ist.
Also, ich habe letztens überlegt, ob ich mir den Napoleon Director's Cut gebe mit knapp 4 Stunden.
Ich habe es überlegt und ganz schnell dagegen entschieden, ja.
Ich habe es dann auch nicht gemacht, weil ich mir dachte, boah, es sind, glaube ich, wirklich 3 Stunden 50 oder sowas. Also, es ist schon echt absurd. Das ist einfach
eine Zumutung, ja, bitte.
Wenn der Hauptfilm gut gewesen wäre, gerne, aber.
Genau, das ist halt so ein
sowas. So, das wird den Film ja nicht unbedingt besser machen. Vielleicht ein Ticken an ein paar Stellen, aber.
Das ist ähnlich wie der Director's Cut von Rebel Moon. Den gucke ich mir nicht an.
Nein.
Der Film war schon kacke. Da gucke ich mir doch nicht den Director's Cut an, der dann noch länger kacke ist.
Obwohl ich den Snyder-Cut von Justice League.
Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja. Der hatte ja Reshoots und das ist ja wirklich teilweise ein anderer Film.
Ja. Okay. Dann möchte ich hier nicht weiter reden. Ja. Und ich glaube, es ist auch langsam Zeit an der Zeit, hier abzurappen, oder?
Ja, ich hab nichts mehr Wichtiges.
Nee. Wie immer. Aber ich finde es eigentlich schön gerade, wir könnten uns gefühlt noch eine halbe Stunde über irgendwas aufregen und unterhalten. Ja, aber ich glaube, es kommt nichts inhaltlich Relevantes mehr für einen News-Palaver von daher.
Weil ja sonst immer so viel inhaltlich Relevantes hier bei
kommt. So ist es.
Gut. Wenn ihr euch so lange unser Gebrabbel angehört habt, dann müssen wir uns wahrscheinlich doppelt bedanken und einmal entschuldigen. Aber
Entschuldigung.
Ich würde sagen, wir rappen das hier ab und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.